Yes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die Zeit gerade sehr genossen. Ich fand es so großartig zu sehen, wie wir hier einfach gemeinsam sind, gemeinsam Lobpreis singen und dann zu Hunderten hier das Abendmahl nehmen, was uns Jesus vor 2000 Jahren aufgetragen hat. Das ist so genial. Und danach einfach so in der Lobpreiszeit zu sein, vielen Dank, liebes Lobpreisteam, es war richtig stark. Und ich habe so gedacht, hey, alleine dafür hat es sich heute schon gelohnt, herzukommen, oder? Einfach Gemeinschaft zu haben, uns gemeinsam auf Gott auszurichten. Das ist großartig. Ah, ich liebe Gemeinde. Ich liebe Gemeinde, ich liebe Gottesdienst. Ich liebe es, in der Gemeinde zu sein, auch unter der Woche. Gemeinde ist so viel mehr als das, aber alleine das hier ist schon so großartig. Und ich liebe es. Und wir sind aber noch nicht fertig, sondern wir kommen jetzt zur Predigt. Und bevor ich in die Predigt starte, habe ich dir eine kleine Story mitgebracht. Vielleicht kennst du diese kleinen Hunde. Diese kleinen Hunde, also diese, nicht die süßen, sondern die nervigen Hunde, ja? Diese, die so eine riesen, ein großes, dann passt da sogar ein großes Maul haben, ja? Bellen wie sonst was, komplett ausrasten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese kleinen Hunde sehe, denke ich immer, Alter. Du bellst doch jetzt nur so, weil du gerade an der Leine von Härchen bist. Oder du bellst doch jetzt gerade nur, weil du hinter dem Zaun bist. Und die großen Hunde sind entspannt, oder? Die meisten zumindest. Ja, wenn dir jemand entgegenkommt, die großen Hunde sind meistens, die sind cool drauf. Aber die kleinen rasten komplett aus. Erst recht, wenn sie die großen Hunde sehen. Ja, und die bellen die an und die großen Hunde, die machen gar nichts, haben vielleicht sogar Angst, wo ich denke, man, beiß doch nur einmal zu. Tust du uns allen einen Gefallen mit, so, ja? Und ich habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, was würde eigentlich so ein kleiner Hund machen, wenn er mal nicht hinter so einem Zaun ist? Und dann kam folgende Situation. Ich lief, wie immer, unschuldig und brav die Straße entlang auf dem Fußgängerweg. Links neben mir so ein Zaun. Und dann gucke ich etwas weiter nach vorne. Und so ungefähr 4-5 Meter vor mir war genauso ein kleiner Hund. Aber nicht hinterm Zaun, sondern auf dem Fußgängerweg. Und dann habe ich noch etwas weiter geguckt. Die Pforte weiter hinter ihm stand offen. Und ich dachte, ah, okay, eigentlich ist er hinterm Zaun, aber jetzt ist er vor dem Zaun. Ich habe gedacht, jetzt ist der Augenblick gekommen. Ich kann mal herausfinden, was passiert, wenn so ein Hund realisiert, dass da gerade kein Zaun zwischen ihm und mir ist. Ja? Ihr müsst euch so vorstellen, ich stand hier, da stand irgendwo der Hund und dahinter war die offene Pforte. Und der Hund, wie so typisch, komplett am Ausrasten, mich an Ankläffen und so weiter, habe ich ihm tief in die Augen geschaut. Ich bin langsam auf ihn zugegangen. Die sagt, ich verstehe euch nicht. Ich glaube, ich soll ein Handmikro nehmen. Ja, dann mache ich das. So, sehr schön. Und ich bin also, ziemlicher Cliffhanger, jetzt, ich habe ihm in die Augen geguckt, bin langsam auf ihn zugegangen. Er immer noch komplett am Kläffen. Und ich gehe weiter auf ihn zu, bis wir noch ungefähr so 2 Meter voneinander entfernt sind. Und auf einmal guckt er mir in die Augen und hört auf zu bellen. Und ich denke so, aha, okay, let's go. Ich gucke ihm weiter in die Augen und gehe weiter auf ihn zu. Er fängt an, langsam rückwärts zu laufen. Irgendwann, bis er auf Höhe, ist immer weiter rückwärts gelaufen, bis er auf Höhe dieser Gartenpforte war, sieht die offene Gartenpforte, läuft hinter den Zaun und fängt wieder an, mich anzubellen. Und ich dachte so, man, das kann, okay, wirklich großes Maul, nicht viel dahinter. Ich habe dann die Gartenpforte zugemacht, damit er nicht nochmal abhaut. Und habe gedacht, okay, dann weiß ich jetzt, was da also hintersteckt. Warum erzähle ich dir die Geschichte? Wir wollen uns heute mit jemandem beschäftigen, der auf jeden Fall ein großes Maul hat. Und ich möchte mit dir anschauen, wie viel dahinter steckt. Und zwar werden wir uns heute mit dem Feind, wir werden uns mit dem Teufel auseinandersetzen. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, kenne deinen Feind. Vielleicht kennst du solche Situationen, da ist jemand oder etwas, vielleicht so ein Hund, der einfach so ein großes Maul hat. Und die Frage ist, okay, was steckt da eigentlich hinter? Und ich möchte dich da heute reinnehmen in diese Story. Ich weiß nicht, wie du gegenüber dem Teufel eingestellt bist.
Vielleicht sagst du, ja, okay, schon Erfahrung mit gemacht. Vielleicht sagst du, ja, weiß nicht, gibt's das überhaupt? Ist ja die Frage so. Und da möchte ich dich heute mit reinnehmen, weil die Bibel zeigt an verschiedenen Stellen, spricht sie vom Teufel. Und ich glaube, wenn das etwas ist, was in der Bibel steht, dann ist das etwas, was wir für bare Münzen nehmen sollten. Und Jesus hat zum Beispiel häufiger über die Hölle als über den Himmel gepredigt. Ja, das heißt, auch ihm war das ein Thema, welches ein Anliegen war. Und ich möchte dich als erstes reinnehmen und so etwas dir aufzeigen. Was steckt eigentlich hinter dem Teufel? Von wem oder von was sprechen wir da überhaupt? Das Ding ist nur, es gibt leider nicht in der Bibel so diesen einen Artikel, wie so ein Wikipedia-Artikel, wo so die Geschichte Satans beschrieben ist oder sowas, wie auch genannt wird, sondern wir müssen da auf verschiedene Stellen in der Bibel zurückgreifen, weil es nicht diese eine Story gibt. Und ich möchte dich mit reinnehmen in Hesekiel 28, da wird von einem Herrscher geschrieben und viele Bibelausleger, und ich glaube, das stimmt, ordnen diese Schriften dann dem Teufel zu, dass da über ihn geschrieben wird. Das ist in Hesekiel 28, da lesen wir, du warst ein glänzender Engelwächter, du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. Du warst untadelig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis zu dem Tag an, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Okay, hier, diese Schrift wird dem Teufel zugeordnet, also dass da über den Teufel geschrieben wird. Und es steht, er war ein glänzender Engelwächter. Das heißt, ursprünglich war der Teufel ein Engel, und zwar ein mächtiger Engel, ein glänzender Engel, ein Engelwächter. Ja, das ist etwas, das ist ein Engel, der Autorität hat, der Kraft hat. Und es war alles gut. Du warst untadelig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Ja, es war alles gut, es war alles entspannt, es war alles richtig und alles top. Und wenn du dich fragst, wo der Engel herkommt, dann siehst du auch hier, seitdem du geschaffen wurdest, als du geschaffen wurdest. Er wurde also geschaffen. Und wir sehen an anderen Stellen in der Bibel, dass Gott der Schöpfer ist von Himmel und Erde und dem, was da drin ist. Das heißt, Gott hat den Teufel ursprünglich als glänzenden Engelwächter, als etwas Gutes erschaffen. Doch dann geht's weiter. Es war alles top, bis zu dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Was wurde für Unrecht entdeckt? Wenn wir weiterlesen, sehen wir es. Erstmal, deshalb habe ich dich vom Berg Gottes verbannt. Aus der Mitte der feurigen Steine habe ich dich vertrieben, du mächtiger Wächter. Deine Schönheit, jetzt kommt nämlich die Begründung, deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Du hast deine Weisheit verdorben, weil dir dein Glanz so wichtig war. Deshalb habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor Königen erniedrigt, damit sie sich über deinen Anblick freuen können. Der Teufel ist stolz geworden. Ja, andere Bibelstellen geben den Hinweis, dass er versucht hat, sich Gott gleich zu machen. Er hat gesagt, okay, mir reicht es nicht, dass ich ein krasser Engel bin. Ich will noch ein Level höher. Ich will es aufs gleiche Level wie Gott kommen. Ja, das heißt, er ist stolz geworden. Und genau das hat zu einem großen Krach geführt. Ja, und das Resultat war, dass Gott den Teufel verbannt hat. Ja. Aus der Mitte der feurigen Steine habe ich dich vertrieben. Und ich habe dich deshalb auf die Erde geworfen. Ja. Gott hat den Teufel auf die Erde geworfen. Das ist die Geschichte von dem Teufel, ganz kurz heruntergebrochen, wie er entstanden ist, wie er geschaffen wurde und dann, wie er aber auf den falschen Weg gekommen ist und auf die Erde geworfen wurde. Und jetzt, hier auf der Erde, wird er als jemand beschrieben, wir lesen es in Johannes 10, Vers 10, da geht es um den Teufel. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das ist das, was der Teufel heutzutage noch vorhat. Er will nur noch töten, er will nur noch verderben, er will stehlen. Eine andere Übersetzung sagt auch zu schlachten. Also ziemlich krass. Und ich glaube, wenn wir uns das so anschauen, dann sehen wir, okay, hey, der Teufel ist ein ernstzunehmender Gegner. Ja? Ein ernstzunehmender Gegner, weil er sagt, okay, hey, er möchte alles das, was gut ist auf dieser Erde, möchte er zerstören. Alles das, was Gott geschaffen hat, möchte er verdrehen. Er möchte es kaputt machen. Er möchte es stehlen. Und wenn ich jetzt sage, der Teufel ist ein ernstzunehmender Gegner, müssen wir dahinter aber noch ein Aber setzen. Weil da hört die Geschichte nicht auf. An dieser Stelle hört die Geschichte nicht auf, sondern es geht weiter. Und es führt dazu, dass Gott seinen Sohn hier auf die Erde schickt. Wir haben es heute schon gehört. Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hat. Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um dem Teufel seine Macht zu nehmen. Und zwar eine Riesenmacht, die er vorher hatte. Er hat nämlich immer vor Gott gesagt, Moment mal, der Mensch hier, der hat gesündigt. Der Mensch hier hat gesündigt. Der hat das Ziel verfehlt. Der hat nicht das gemacht, was du gehalten hast. Und er hat recht damit. Weil mal ehrlich, wer von uns kann sagen, ja, nee, ich bin unschuldig. Das kann keiner von uns sagen. Weil jeder von uns ist schuldig geworden. Das ist die Macht, die der Teufel hat. Und genau diese Macht hat Jesus ihm genommen. Und das ist so krass, weil Paulus in Kolosser 2 zeigt genau diese Story auf. Sagt, hey, Jesus ist auf die Erde gekommen und er hat den Feind besiegt. Und ganz zum Schluss in Kolosser 2, Vers 15 fasst er es zusammen. Sagt er, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Damit ist auch der Teufel gemeint. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Und du musst wissen, dieses griechische Wort, was hier für bloßstellen steht, hat seine Wurzeln in einem Brauch der Römer. Immer wenn die Römer ein feindliches Königreich angegriffen und besiegt haben, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben den besiegten König genommen, sie haben ihnen seine Daumen abgeschnitten. Warum haben sie das gemacht? Weil dann kann er kein Schwert mehr halten. Ja, ein klares Zeichen, dass er besiegt ist. Sie haben ihn komplett ausgezogen, bloßgestellt ist hier noch nett formuliert. Ja, sie haben ihn komplett nackig gemacht und in einem Triumphzug durch die Stadt gezogen, damit jeder sehen kann, dieser Feind ist besiegt. Er hat keine Macht mehr, er hat keine Autorität mehr, er hat keine Kraft mehr. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird, was Jesus mit dem Teufel getan hat. Das ist ziemlich krass. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, dann ist er entspannt. Dann brauchen wir uns ja keine Gedanken mehr um den Teufel machen, weil er ist ja ein besiegter Feind, also können wir ihn auch ignorieren. Und hier ist es ganz entscheidend, dass wir uns eine Sache bewusst machen. So ein Feind, der besiegt ist, zum Beispiel, ne, der Teufel, so ein König, der besiegt ist, der keine Daumen mehr hat, kein Schwert mehr halten kann, nichts mehr machen kann, der wie in einem Triumphzug durch die Stadt geführt wird. Was ist das Einzige, was er noch machen kann? Was bleibt ihm noch? Er kann immer noch lügen. Er kann, selbst wenn er durch einen Triumphzug mitgezogen wird, kann er um die Ecke kommen, sieht da vielleicht jemanden am Straßenrand stehen, wo er gerade vorgeführt wird, gerade gezeigt wird, hey, der ist besiegt. Und er kann genau ihn ansprechen und sagen, hey, heute Nacht komme ich zu dir nach Hause, ich mache dich richtig platt. Er hat die Macht nicht mehr. Aber er kann die Lüge dir ins Gesicht sprechen. Und da ist er ganz schön gut drin, weil das macht er seit Tausenden von Jahren. Und das ist die Macht, die der Teufel noch hat, wo er versucht, Lügen dir einzureden, deinen Fokus irgendwie wegzudrehen, Gottes Wort irgendwie ein bisschen zu verdrehen, sodass es immer noch gut klingt, aber nicht mehr die Wahrheit ist, sondern ihm in die Karten spielt. Das ist die Macht, die dem Teufel noch bleibt. Und das sehen wir in der Geschichte der Bibel. Ja? Überleg mal, wie hat der Teufel Adam und Eva dazu gebracht, vom Apfel zu essen? Er kam nicht als Elefant, der seinen Huf, wie nennt man den Fuß von Elefanten? Seine Pfote, seinen Fuß, okay, sagen wir seinen Fuß. Der seinen Fuß auf Eva raufgedrückt hat und gesagt hat, so, iss jetzt von dem Apfel, sonst mache ich die platt. Er kam als Schlange und das allererste, was er macht, ist, hat Gott wirklich gesagt? Und dann wiederholt er etwas, was Gott gesagt hat, aber so ein bisschen anders. Das ist die Art und Weise, wie der Feind vorgeht. Und dann erzählt er denen einfach eine Lüge. Hey, nein, das stimmt gar nicht, was er gesagt hat. Sondern das und das, was ihm in die Karten spielt. Und das macht er seitdem immer. Das ist die Macht, die ihm noch geblieben ist, dass er Lügen in unsere Köpfe reinspricht. Und das ist etwas, was er jetzt immer noch gerne macht, womit er gerne um sich schmeißt. Er schmeißt gerne mit Lügen um sich, er posaunt sie hinaus. Man könnte sagen, er brüllt sie förmlich hinaus, er brüllt sie uns entgegen, in der Hoffnung, dass wir dem glauben. Und deswegen sagt die Bibel, hey, das ist nicht egal, wie wir mit dem Teufel umgehen, sondern wir sollen vorsichtig sein. 1. Petrus 5, Vers 8. seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Die Bibel zeigt dir auf, ey, es ist nicht egal, wie wir mit dem Teufel umgehen. Sondern wir sollen wachsam sein, wir sollen besonnen sein, jederzeit gefasst sein, dass er uns angreift. Und richtig interessant, der Teufel wird hier verglichen mit einem brüllenden Löwe, der umherstreift und nach einem Opfer sucht, welches er verschlingen kann. Er wird verglichen mit einem brüllenden Löwe, der auf Beutezug ist. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Tierdokus angeguckt hast. Ich hab mir viele Tierdokus über Löwen angeguckt, weil ich die ziemlich cool finde. Und wisst ihr, was ich da nie gesehen habe? Ein Löwe, der gerade versucht, eine Beute zu erlegen und brüllt. Löwen, wenn die Beute jagen, die schleichen sich an. Die brüllen nicht, weil sonst läuft die Beute ja weg. Und weißt du was? Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ein Löwe, der gerade sich an eine Beute anpischt, der versucht, eine Beute zu verschlingen, warum der brüllen sollte. Und das ist nämlich folgender, wenn der Löwe weiß, hey, ich habe keine Chance, meine Beute zu erreichen. Das kriege ich nicht hin. Ich bin zu schwach, ich bin zu langsam oder was auch immer. Dann hat der Löwe nur noch eine Chance. Er versucht, durch Brüllen seine Beute zum Erstarren zu bringen, weil dann kann er sie erlegen. Und das ist so ein gutes Bild hier für den Teufel, weil das ist genau das, was er versucht. Hey, der Teufel weiß auch, hey, ich habe so keine Macht. Aber genau deswegen brülle ich meine Opfer an. Ich lege ihnen Lügen in den Kopf. Ich male ihnen negative Bilder über ihre Situation, über ihre Umstände aus, in der Hoffnung, dass sie dem erliegen. Weil so bringe ich meine Beute zum Erstarren. Das ist das, was er versucht. Und hier sagt die Bibel, hey, seid darauf vorsichtig. Seid hier wachsam. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Ja. Hey, wir sehen, es passiert viel Negatives in der Welt. Wir sehen es im Krieg. Wir sehen es in Verfolgung. Wir sehen es in schlimmen Dingen, die passieren. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Teufel da seine Finger im Spiel hat, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass der Teufel einfach hingehen kann und sagt, hier mache ich jetzt mal Krieg. Sondern er muss Menschen gebrauchen, er muss ihnen Lügen in den Kopf setzen, er muss ihnen Egoismus in den Kopf setzen, er muss ihnen Hass in den Kopf setzen, muss das schüren. Und wenn er es schafft, so Einfluss auf sie zu wirken, so kann er seine Macht ausspielen. Aber er hat keine Macht mehr konkret über dich. Er kann dich zu nichts zwingen. Und jetzt die Frage, was sollen wir dann tun? Wenn wir jetzt verstanden haben, okay, krass, der Feind ist ein besiegter Feind. Der Teufel ist besiegt. Er wurde von Jesus so heftig bloßgestellt. Wie können wir dem dann widerstehen? Wenn wir besonnen und wachsam sein sollen, was ist denn dann die Möglichkeit, uns den Lügen des Teufels entgegenzustellen? Wir lesen es direkt. 1. Petrus 5, Vers 8 ist das hier und dann geht's weiter mit Vers 9. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Wenn der Teufel dir Lügen in deinen Kopf setzt, und das macht er normalerweise nicht so, dass er kommt, hey, ich bin der Teufel, hier ist folgende Lüge, sondern es sind Gedanken, wo du denkst, warte mal, ist das jetzt von mir selber? Ah, stimmt das vielleicht wirklich? Was auch immer. Dann sollst du dem widerstehen durch festen Glauben. Festen Glauben an was? Festen Glauben an dich selbst und deine eigene Stärke, deine eigene Kraft? Dein Glauben an deine Finanzen, die dir irgendwelche Sicherheiten geben? Glauben an irgendwelche Umstände, irgendwelche Sicherheiten? Nee. Wenn der Teufel mit Lügen kommt, worauf sollst du dann wohl deinen Glauben setzen? Auf die Wahrheit. Und wo finden wir die Wahrheit? In Gottes Wort. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir die absolute Wahrheit in Gottes Wort finden. Sobald irgendwas, egal was, Gottes Wort widerspricht, ist es nicht die Wahrheit. Davon bin ich mehr als überzeugt. Und deswegen ist es auch so entscheidend, wir sagen es immer wieder, wie wichtig es ist, in Gottes Wort, in der Wahrheit zu lesen und darin fest zu werden, damit wir das schnallen, wenn irgendwelche Lügen kommen. Weil die kommen so sneaky, dass wir das nicht unbedingt direkt mitkriegen. Das ist so entscheidend, das ist so wichtig. Und vielleicht kennst du das Gefühl, du liest die Bibel und dann denkst du, man, das hat mir heute gar nichts gebracht. Aber es kann sein, dass das jetzt genau das Entscheidende war, was du in 2 Wochen brauchst, weil du in irgendeine komische Situation kommst, wo dann in 2 Wochen du dich genau an das erinnerst, was du gelesen hast. Oder in 2 Jahren, weiß ich nicht. Es ist so entscheidend, dass wir die Wahrheit kennen. Und die finden wir in Gottes Wort. Und genau da ist Jesus unser Beispiel, oder? Unser Vorbild, Matthäus 4, wo Jesus in die Wüste kommt und der Teufel ihn dreimal versucht und sagt, gibt so kleine Gedanken. Jesus kommt als Retter der Welt und als Sohn Gottes und der Teufel kommt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Er stellt auf einmal wieder das in Frage, was Gott sagt. Und wie reagiert Jesus jedes Mal bei jeder der drei Versuchungen? Immer mit Gottes Wort. Er sagt, es steht geschrieben. Und so geht's weiter. Es ist so entscheidend und es ist so wichtig. Und das ist das, wozu ich dich ermutigen möchte. Hey, wenn der Teufel kommt, wenn Lügen kommen, konfrontiere immer die Lüge mit der Wahrheit. Das ist die Art und Weise, wie wir dem Teufel widerstehen können. Im festen Glauben an das, was geschrieben steht. Es ist so wichtig. Die Band kann schon nach vorne kommen. Ich möchte einfach dir noch ein paar Beispiele bringen. Ich möchte dir noch ein paar Beispiele bringen, wo der Teufel vielleicht das hinterfragen kann, dir Lügen in den Kopf reden kann. Ja. Das allererste, was der Teufel häufig versucht, bei dir zu hinterfragen, bei uns zu hinterfragen, ist, ob Gott dich wirklich liebt. Es kann sehr leicht passieren, dass dir der Gedanke kommt, warte mal, so was ich getan habe, wie ich es vermasselt habe, hey, kann das wirklich sein, dass Gott mich liebt? Und dieser Gedanke kommt so, wie als wenn er von dir selber kommt. Aber es ist häufig, dass der Feind genau dahinter ist und das so ein bisschen anpiekst. Und dann ist es so wichtig, dass wir in Gottes Wort firm stehen. Ja, wir werden uns demnächst mit dem Römerbrief beschäftigen. Ich greife schon mal einen Ticken vor. Römer 8, es ist so entscheidend, dass wir es wissen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Stell dich drauf, sag, Moment mal, wenn mir so ein Gedanke kommt, ich bin gewiss, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts, gar nichts, nicht Hohes, nicht Tiefes. Konfrontiere die Lüge, die kommt, mit der Wahrheit. Das nächste, was der Teufel versuchen wird zu hinterfragen, ist Gerechtigkeit. Hey, bist du wirklich gerecht? Überleg mal. Das hast du nicht. Das, was du machst, sagst du, ja, mir ist meine Schuld vergeben. Er sagt, ja, aber hey, heute Morgen hast du keine stille Zeit gemacht. Und die letzten 10 Tage auch nicht. Sag mal, glaubst du nicht, dass da Gott so langsam mad ist und vielleicht dann doch die Gerechtigkeit wieder zurückpackt? Bist sogar heute nicht in den Gottesdienst gekommen. Zählt für euch jetzt nicht, aber für alle anderen. So, ja. Und auf einmal kommen solche Gedanken hoch und dann ist es entscheidend, dass wir wissen, Moment mal, meine Gerechtigkeit ist nicht abhängig von meiner Leistung. Es ist keine Leistungsgerechtigkeit, sondern meine Gerechtigkeit ist abhängig davon, was Jesus getan hat. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, Jesus hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Es ist abgeschlossenes Vergangenheit. Ich bin Gottes Gerechtigkeit geworden. Wenn der Teufel ankommt und sagt, hey, bist du wirklich gerecht? Kann ich sagen, ja. 2. Korinther 5, Vers 21. Ich bin Gottes Gerechtigkeit geworden. Es kommt nicht auf meine Leistung an, sondern auf das, was Jesus getan hat. Johannes 19, Vers 30. Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist erledigt. Es ist finished. Ende. Die einzige Frage ist, ob ich es annehme oder nicht. Ich habe es angenommen. Damit ist es erledigt. Du brauchst gar nicht mehr ankommen, Teufel. Es ist so entscheidend, dass wir verwurzelt sind in dem Wort. Als nächstes, was der Teufel dann versuchen wird zu sagen, ja, warte mal, wenn du gerecht bist, dass sowieso alles egal ist, dann setz dich doch einfach hin, dann ist doch egal. Dann leb dein Leben so, wie du willst und wenn du dann später tot bist, bis im Himmel, ist doch alles gut. Aber Gottes Wort zeigt, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Die Bibel zeigt auf, hey, in dem Moment, wenn du verstehst, was Gott wirklich für dich getan hat, wie krass das ist, dann ist die logische Konsequenz, dass du dein Leben hingibst. Glaube alleine rettet, ja, aber rettender Glaube bleibt nicht alleine, sondern er führt zu etwas. Ich tue etwas für Gott, nicht damit ich gerecht werde, sondern weil ich gerecht bin und das aktiviert mich und das motiviert mich. Und ich muss es nicht aus eigener Kraft machen, sondern ich mache es, weil Gott durch mich wirkt und durch mich geht. Oder weiter, ich will noch ein letztes Beispiel bringen. Letztes Beispiel. Vielleicht sagt Gott, hey, wie wird es jetzt in der nächsten Zeit? Hey, Krieg steht vor der Tür. Ja, Deutschland zieht seine Armee hoch. Hey, wie wird es werden? Was stehen uns für Zeiten bevor? Christenverfolgung breitet sich aus. Und schon wieder versucht der Teufel, den Fokus auf, entweder auf dein Ego, auf dich selbst oder auf deine Umstände zu lenken. Und man, die Antwort ist immer da drauf. Den Fokus auf Gott und sein Wort. Und weißt du was, ich habe keine Ahnung, wie es in Deutschland in ein paar Jahren aussieht. In ein paar Monaten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber weißt du, was ich weiß? Ich weiß, dass ich einen Gott an meiner Seite habe. Und ich weiß, dass Gott da ist und sagt, hey, ich habe einen guten Plan mit dir. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Gott sagt, hey, ich habe einen guten Plan für dich. Das heißt nicht, dass alles easy wird. Hey, es kann sein, dass mir Schwierigkeiten, Probleme bevorstehen. Ja, es kann sein, aber ich habe immer Gott an meiner Seite. Und den Weg, den ich betrete, ist ein geebneter Weg von Gott. Es gibt keinen besseren Weg, auf dem ich sein kann. Deswegen, so what, was kommt? Gott ist da. Gott wird es gut machen. Ich gehe in jede Situation mit Gott. Ich kann niemals tiefer fallen als in seine Hand. Er wird mit mir vorangehen. Man, lass uns auf die Wahrheit stellen. Lass uns nicht auf unsere Umstände schauen. Lass uns nicht drauf schauen, was irgendwelche Mitmenschen uns zusagen, sondern lass uns unseren Fokus auf Gott legen. Und egal in welche Situation du kommst, egal in welches Problem du kommst, jetzt kommen wir zum letzten Vers. Egal in welche Situation du kommst, es gibt immer etwas, was drüber steht. Philipper 2, Vers 9. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben, hier ist von Jesus Rede, und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist ein Fakt. Jesu Name steht über allen. Das heißt, egal was kommt, Krieg hat einen Namen, Jesus steht drüber. Deine Familienprobleme haben einen Namen, Jesus steht drüber. Deine Krankheit haben einen Namen, Jesus steht drüber. Egal was es ist, deine Umstände, Jesus steht drüber. Deswegen möchte ich dich ermutigen, hey, sprich das aus. Sprich Jesu Namen über deine Situation aus. Sprich seine Hoffnung über deine Situation aus. Sprich Jesu Namen über die Umstände, über Krankheit, über Schmerzen, was auch immer aus. Ich möchte dich ermutigen, wir werden jetzt in ein Lobpreislied gehen. Ich möchte dich ermutigen, wenn, ich weiß nicht, was bei dir gerade abgeht, aber geh gedanklich genau in diese Situation jetzt. Und dann sprich dieses Lied, sing dieses Lied genau in deine Situation rein, weil genau das machen wir jetzt. Jesu Namen aussprechen über unser Leben, über unsere Familie, über unsere Umstände, über unsere Freunde. Und wir proklamieren, wir stellen uns im festen Glauben auf Gottes Wort, dass er gesiegt hat.